Ich begrüße alle, meine Damen, meine Herren, ich begrüße Sie alle herzlich zu dieser Sonntagmittagsveranstaltung. Mein Thema ist CTM und Otto Müller. Ein Zeitzeuge berichtet. Ich habe gelernt, ich bin hier eigentlich ein Fremdkörper. Ich komme von der Herstellerseite. Also ich war selbst mal bei CTM, aber bevor ich starte, möchte ich mich erstmal kurz vorstellen. Mit dem Equipment sollte man sich hier auskennen. Ah, ja, mein Name ist Christfried Welke. Ich habe hier in Berlin studiert, ziemlich lange, bis 1972 Nachrichtentechnik an der TU Berlin. Und in der Zeit habe ich auch meine erste Begegnung mit Computern gehabt. Und zwar mein erster Computer, den ich programmiert habe, war eine Zuse Z23. Ein transistorisierter Rechner, kein Relais-Rechner mehr. Und ja, da habe ich in Assembler und Algol 60 programmiert, ein Siemens 2002, Maschinencode. Und in den Semesterferien 69 habe ich eine 820P von Nixdorf programmiert, und zwar einen ladbaren Assembler geschrieben. Das war meine Studienarbeit. So, ich gehe mal schnell durch. 72 mein erster Job bei Telefunken. Wir hatten gestern einen schönen Vortrag von Bernd, wo ist er? Da hinten. über Telefunkenrechner, die TR-8-Serie. Das war mein erster Rechner, der TR-86, den ich so programmiert habe. Wir haben Betriebssysteme entwickelt. Dort, nach 5 Jahren, habe ich gewechselt zur CTM. Und das ist jetzt mein Thema. Von 72 bis 77 war ich bei AEG Telefunken und ab 77 bis 90, also gut 12 Jahre bei CTM. Und mein Vorgesetzter, direkter Vorgesetzter, war lange Zeit eben Otto Müller. Und deswegen ist das auch mein Thema hier. 90 wechselte ich dann, da hieß CTM schon Ethos, wechselte ich zu ATM Computer in Konstanz. Man sieht, ich bin aus Konstanz gar nicht rausgekommen. Da gab es eben auch etliche Computerfirmen, muss man sagen. Neben den 2 bekanntesten, AEG Telefunken und CTM, gab es noch andere, kleinere. So, und später auch ATM-Computer, zu denen wechselte ich 1990 und blieb dort auch fast 12 Jahre. Ja, und die letzten 8 Berufsjahre habe ich bei einem kleinen, gesunden Mittelständler verbracht, nämlich bei BDT in Rottweil, kennt keiner, ist aber Weltmarktführer in Tape-Libraries, 80% Marktanteil. So, das kurz zu meiner Vorstellung, jetzt beginnen wir. Ich will nicht mit CTM beginnen, sondern mit Otto Müller. Ich habe festgestellt, wir haben ja schon viele Gespräche hier geführt, Otto Müller, einigen, aber die haben sich dann schon mit CTM befasst, kennen ihn, viele andere kennen ihn nicht, und das, finde ich, muss geändert werden. Warum? Ja, das werden wir jetzt sehen. Es geht um diesen Mann hier, diesen jungen Mann. Ja, das Bild ist vom, da kann man kaum sehen, Juni 72 erschien dieser Artikel, Juni 72. In der Kapital, in der Zeitschrift Kapital, die mir die Genehmigung gestattet hat, das Bild hier zu zeigen. Es ist umso erstaunlicher, also Otto war damals 37 Jahre alt und hatte gerade seine Firma CTM gegründet, auf der Hannover Messe 72, und kriegte dann so einen Artikel. Das ist umwerfend, das gibt es gar nicht. Aber es spricht eben auch für die gute Pressearbeit von CTM schon damals. Ja. Um den Mann geht es also. Der hatte schon Vorarbeit geleistet, bevor er CTM gegründet hat. Und darauf werfen wir jetzt einen kurzen Blick. Geboren 1934 in Heilbronn, ja, gestorben leider vor 2 Jahren auf Gran Canaria. Er hat nach dem Abi hat er nicht gemacht, nach der mittleren Reife eine Rundfunkelektrikerlehre in Backnang gemacht. Ich gehe da jetzt schnell durch, hat dann aber auf dem zweiten Bildungsweg studiert, und zwar Elektrotechnik an der Fachhochschule in Konstanz, ja, Elektrotechnik, und dann seinen ersten Job angetreten in Backnang bei Telefunken. Über die Firma haben wir gestern reichlich gehört. Später hieß er AEG Telefunken, aber damals hieß er noch Telefunken, und er hat das große Glück, gleich seine erste Arbeitsstelle in der Abteilung anzutreten, wo der TR4 entwickelt wurde. TR4, der erste Großrechner, deutsche Großrechner, und in Europa der erste einzige zu dem Zeitpunkt. Ja, Ich erinnere mich noch an den Ernst-Reuter-Platz, den Bernd gestern auch erwähnt hat. Im Telefunken-Hochhaus, so hieß das damals, war unten im Erdgeschoss, alles verglast, konnte man jeden Abend den TR4 bewundern, wie die Lichter da flimmerten. Abends, wenn man nach dem Studium da vorbeigegangen ist, nach den Vorlesungen. Das erwähne ich besonders, die Heirat mit Ilse, geborene Angstenberger. Ilse spielt eine ganz große Rolle, bei der CTM zumindest und natürlich auch für Otto. Die heiraten also im Juli. Wir werden sehen, warum Ilse so eine besondere Rolle spielt. Ja, komme ich noch drauf. 1962 zieht die Abteilung von Otto, nämlich die den TR4 entwickelt hat, nach Konstanz um, wird zwangsumgesiedelt. Auch die Müllers ziehen um nach Konstanz. Und dort geht es weiter, da wird der TR4 zu Produktionsreife gebracht, also abgeschlossen. Ab 1963 wurde er in Serie produziert und Otto war dabei. Ah, ich bin jetzt schon ein weiter, aber egal, noch eine Zeile vorher. Als die Entwicklungsarbeit im TR4 im Wesentlichen abgeschlossen war, hat sich Otto einem neuen Gebiet zugewandt, einem neuen Rechner. Ilse bezeichnet ihn in ihrem Buch hier, das kennen viele, als den Urvater dieses Systems, TRX hieß das zunächst, der Arbeitstitel. Später wurde der TR10 genannt. Das sollte ein Kleinrechner, ein mittlerer Rechner werden, im Gegensatz zu diesem schrankgroßen TR4, weil, und das war Ilses Idee, der als Faktoriermaschine später genutzt werden sollte. Und das war also Ottos Auftrag von Ilse. Übrigens gibt diese Anekdote, unter CTM-Leuten kreist es immer, wer kennt einen Otto-Motor mit 4 Buchstaben? Wer kennt den? Keiner? Ilse, ne? Natürlich. Weil Ilse die treibende Kraft immer war. Otto war der Entwickler, das muss man klar sagen, introvertiert, hat sich auf seine Arbeit konzentriert, hat immer die Schaltkreise und die Bits und Bytes im Kopf gehabt und die treibende Kraft dahinter und alles, was zu einer Firma gehört, das hat Ilse repräsentiert. So, das Management von AEG Telefunken oder Telefunken, nein, es war schon AEG Telefunken, glaube ich, zu dem Zeitpunkt hat vom TRC nichts wissen wollen, hat gesagt, dafür gibt es keinen Markt. Die wussten das besser, ne? Wo Computer verkauft werden, hatten natürlich den TR4 im Sinn, der an Hochschulen war und vielleicht noch in der Flugsicherung, aber für den TR10 gibt es keinen Markt. Otto ist zum ersten Mal richtig frustriert und verlässt, weil er auch ein Forschungsangebot von IBM bekommen hat, verlässt Deutschland Richtung USA und arbeitet ein gutes Jahr lang im Forschungslabor von IBM in Yorkton Heights im Thomas J. Watson Laboratory. Und da stellt er seine Computerarchitekturkenntnisse noch auf breitere Beine, erfährt dann jede Menge. Also es war vielleicht die fruchtbarste Zeit für ihn, obwohl er da nicht konkret entwickelt hat. Also das Ergebnis ist kein Computer gewesen, sondern nur Erweiterung des Know-hows, was er dann hatte. Ja, und dann, er hatte ja, stößt Heinz Nixdorf auf den Namen Otto Müller und hat von ihm gehört und macht ihm ein Angebot. Damals hatte er noch nicht die Firma Nixdorf, sondern das Labor für Impulstechnik in Paderborn, macht ihm ein Angebot und Otto wechselt von USA nach Paderborn. Im September 64. Dort arbeitet er maßgeblich an der Nixdorf 820 mit. Wenn man Ilse glaubt, ist er der Urvater von 820, was wohl nicht so ganz stimmt, aber er hat maßgeblichen Anteil an der 820. So, was ich vorhin hätte noch sagen sollen, als ich 69 den Assembler geschrieben habe für Nixdorf, da gab es eine Abteilung, TWE nannte sich, in der Brunnenstraße, die haben Entwicklungen gemacht für Nixdorf in Paderborn und da habe ich meine Studienarbeit gemacht, da hörte ich zum ersten Mal den Namen Otto Müller, 69. Ja, der Otto Müller arbeitet da am Zukunftssystem von Nixdorf, das war die 900, da hatte er schon an der 900 gearbeitet. Und hat sich voll auf die konzentriert. Also sobald ein Rechnersystem abgeschlossen war für Otto, die 820 war für ihn abgeschlossen, hat er sich der nächsten Generation zugewandt. So, aber Nixdorf hatte so einen Erfolg mit der 820, dass er sagte, ich brauche keinen. Er war ja Unternehmer in erster Linie, er war kein wirklicher Computerbauer. Hat gesagt, wir brauchen keine 900, deine 900 brauchen wir nicht. Ja, angeblich sollte er auch beteiligt werden am Erfolg. Die brauchen wir nicht. Und dann war Otto zum zweiten Mal frustriert, und macht sich 1969 im Juli in Konstanz selbstständig und gründet seine Firma IBM, mit kleinem B, muss man dazu sagen, ja? Ingenieurbüro Müller. Ja, und mit dem Ziel, wie das Name schon sagt, Ingenieurbüro für Computertechnik Müller, einen eigenen Computer zu bauen. Aber was fehlte, war die finanzielle Seite. Und deswegen, und man hatte auch keine Idee, Venture Capital gab es zu der Zeit nicht. Also er suchte eigentlich Entwicklungsaufträge und fand keine zu dem Zeitpunkt. Und deswegen nimmt er wieder mal ein Angebot wahr von einem ehemaligen Telefunken-Mitarbeiter, der inzwischen in Kalifornien bei der Firma ISI tätig war. Wird hier, glaube ich, keiner kennen, ISI. Mit dem Auftrag, eine CPU zu entwickeln. Ja? Und das war natürlich das gefundene Fressen für Otto. Das hat ihn gereizt und nun wandert er ein weiteres Mal aus nach, in die USA, diesmal nach Kalifornien. So, und da entwickelt er seine erste 16-Bit-CPU und sie ist fertig. Und was passiert? ISI wird an die Firma ITEL, vielleicht kennt jemand noch ITEL, die haben IBM-kompatible Rechner gebaut, wen er verkauft, unter eigenem Namen, wird die ganze Firma ISI verkauft, nur Otto Müller nicht. Den braucht man nicht mehr, die CPU ist ja fertig. Ja? Und ja, das war natürlich nicht das, was sich Otto vorgestellt hatte. Und über mysteriöse Umstände gelangt Otto mitsamt den Entwicklungsunterlagen und einer CPU nach Deutschland zurück. Seitdem war er meines Wissens zur ZDM-Zeit nie in den USA. Es gab einen guten Grund, dass er stand auf der Fahndungsliste des FBI. Ja, warum? Die Firma hat ihn verklagt, weil er Unterlagen mitgenommen hat und er hat natürlich vieles auch im Kopf gehabt. Ich weiß nicht, das müsste man recherchieren, ob die CPU von ITEL dann gebaut wurde, der Rechner. Das weiß ich nicht, ich glaube nicht, aber vielleicht konnten sie es auch nicht mehr ohne das Hirn dahinter. Auf jeden Fall, Otto hatte die CPU in der Tasche und die Originalunterlagen und ist gerade mal so, nach Ilse sind das ein paar Stunden gewesen, dem FBI entwischt. Sein Firmenwagen, den hat das FBI noch gefunden, aber er war schon im Flieger. Und die Unterlagen per FedEx auf Luftwege nach Deutschland. Ja. So kam er nach Deutschland mit den Designunterlagen von dieser ISI-CPU. So, und jetzt kommt, geht er wieder an seine Firma I mit kleinem BM und an sein Ingenieurbüro und diesmal macht das besser. Er findet einen Geldgeber, nämlich Triumph Adler, hat den Bundesbahnauftrag damals für 3000 Bahnterminals im Hinterkopf, wollte den gerne einfahren, hatte aber keinen entsprechenden Rechner dafür. Also hat Triumph Adler Otto Müller aufgesucht und ihm den Auftrag gegeben, ihnen eine CPU, einen Rechner zu bauen. Das war im Oktober 70 und Otto freudig, 2 Millionen hat das nach Ilse eingebracht, dieser Entwicklungsauftrag, das war schon mal ein ganz gutes Startkapital, hat ein paar Leute eingestellt, Softwareleute vor allen Dingen, noch einen Hardwerker neben ihm und mit einer ganz kleinen Mannschaft hat er diese TA-1000 entwickelt und das Ganze in einem guten Jahr, muss man sagen, denn im Achso, jetzt muss ich noch dazu sagen, Triumph Adler wollte unbedingt einen 8-Bit-Rechner. Die wollten keinen 16-Bit-Rechner. Und nun war ja die ISI-CPU ein 16-Bit-Rechner. Also, Ilse beschreibt das so, Otto hat die Schere genommen und das Wort durchgeschnitten und Triumph Adler hat nur die linke Hälfte bekommen. Ja? Ein 8-Bit-Rechner. Jedenfalls gibt es sehr viele Gemeinsamkeiten zwischen TA-1000 und CTM-70. Der zum Beispiel die Makrosprache, in der programmiert wird, ist identisch. Ja? Der Rechner ist aber nur ein 8-Bit-Rechner. So, im Januar wird der Entwicklungsauftrag erfolgreich abgeschlossen für das Ingenieurbüro Müller. Wird abgenommen, die TA-1000. Und jetzt kommt's. 2-3 Monate später ist die Hannover Messe und Triumph Adler auf ihrem Stand in der Halle 1, CeBIT-Halle, präsentiert groß die TA-1000 und was macht CTM? Na, CTM gab es noch nicht, wurde dann erst kreiert, nämlich am 24. Also mitten während der Messe wurde CTM gegründet. Und diese junge Firma CTM präsentiert auf dem Dach der Halle 1. Da konnten sie ein Apartment kaufen, musste man das. Trelement nannte sich das. Und präsentierte ihre CTM 70 dann, 16-Bit-Rechner. Also die TH-1000 mal 2, wenn man so ganz grob wäre. Und da war natürlich was los in Halle 1. Ich war nicht dabei, aber ich habe es mir sagen lassen von Augenzeugen, wie die Manager bei Triumph Adler hochgerannt sind. Oben durfte man gar keine Neuerscheinung vorstellen. Das wurde getarnt als Softwarepräsentation. Also unten in Halle 1 gab es so Papierhinweisschilder, stand Softwarepräsentation nach oben. Und das hat sich ganz schnell wie ein Lauffeuer rumgesprochen, dass da oben eine Firma, ganz neue Firma, CTM, einen CTM 70 da vorstellt. Und ich hoffe, ich habe jetzt hier ein Bild von der CTM 70. Ah, hier, warum habe ich das Bild? Doch, hier ist es. Ah, es kommt leider nicht gut rüber, ist abfotografiert. So, das ist das Trelement da oben. Das ist wirklich eng da oben gewesen. Und da gaben sich die Manager von Triumph Adler, Heinz Nixdorf, ist nach oben gerannt und wollte es sehen, weil der Ottos 900 ja abgelehnt hatte. Und jetzt bringt der junge Mann da ein eigenes Computersystem raus. Es gab nur dieses eine Gerät. Und das ist sogar auf der Fahrt von Konstanz nach Hannover mit dem LKW im Graben gelandet. Also fast wäre die Premiere daran an diesem Unfall gescheitert, aber der Rechner ist beim ersten Einschalten sofort hochgelaufen, war gar kein Problem. Aber er kam in letzter Minute vor Messebeginn dort an. Ja, also so sah das Ding aus. Wir kommen nachher noch drauf zu sprechen, aber ich erwähne das jetzt schon. Auffällig war natürlich die Farbkombination und die runden Kanten und Ecken. Ja. Bei CTM dann hieß das Knochendesign. Weil das hier so wie so ein Knochen aussieht, das Mittelstück, wo man vorsitzt. Das ist das äußere Design ist von Hartmut Esslinger entworfen worden, ein ganz junger Designer, der später Frog Design gegründet hat. Die Firma hat heute 1400 Mitarbeiter weltweit und Hartmut Esslinger eine Professur in Kalifornien und eine in China. Also sehr erfolgreich. Damals war er gerade fertig, hatte seine Masterarbeit mit dem Sony-Fernseher Vega gemacht und das war seine zweite Arbeit. Er hat dann noch mehr für CTM designt, aber das war so seine Hauptarbeit, die ihn hoch bekannt gemacht hat. Ja, so, jetzt gehe ich nochmal kurz zurück, weil, warum geht er nicht zurück? Weil er nicht zurück mag. Doch, er braucht nur ein bisschen. Ja gut, das hatte ich aber jetzt schon erwähnt. Die Gründung der CTM während der Messe als eigenes Unternehmen und dann den Computer vorgestellt. So, aber auf die CTM gehe ich ja noch näher ein. Bei Otto Müller ist noch zu erwähnen, er hat nicht nur diesen CTM 70, auf den ich noch eingehe. Vielleicht, weil ich heute Morgen festgestellt habe, das ist doch interessant, lasse ich diese CPU, die über 10 Jahre lang unverändert gebaut wurde und in allen möglichen Geräten von CTM verbaut wurde, die lasse ich mal rumgehen. Das ist also das Design, was in der Maschine drin war, die CPU, die 16-Bit-CPU. Und ja, ich erwähne es jetzt schon mal. Otto hat da wirklich Meilensteine mit bereitet mit der CPU. Er hat zum Beispiel die erste parallele Rückwandverdrahtung. Die Computer davor waren alle per Wirewrap wild verdrahtet, der TR-84, wilde Verdrahtungen. Und Otto Müller hat den ersten Rechner und nur solche gebaut mit paralleler Rückwand, parallele Backplane. Das wurde dann Standard, aber das war die erste, CTM-70-System war das erste System, was so verdrahtet war. Nur um ein Beispiel zu nennen. Und die 900 erwähne ich deswegen hier nochmal extra. Ich lasse mal ein Prospekt rumgehen. Die kommt zwar erst später, aber da hat Otto Müller einen weiteren Gedanken und das zeigt, dass er nicht nur an CPUs gedacht hat und die gut bauen konnte, sondern er hat auch die Systemarchitektur bedacht. Dieses System 900 ist ein Mehrplatzsystem und jeder Bildschirmarbeitsplatz ist kein dummes Terminal, sondern ein vollwertiger Rechner. Wir hatten intelligenter Bildschirmarbeitsplatz, wurde der genannt, BAP 70, war also ein vollwertiges System. Und die Verbindung zur Zentrale, wo das zentrale Filesystem natürlich lief, war über eine Datennahübertragung, ein DNÜ. Heute würde man LAN sagen. Aber es war natürlich proprietär, war ein CTM-Eigenes. Das war Ottos Idee. Wir haben nicht verächtlich, sondern eher bewundernd Klingeldraht-DNÜ gesagt. Warum? Man konnte wirklich einen Klingeldraht nehmen, der war verdrillt, zwei Drähte verdrillt mit Schutzschirm, wurde verlegt bis 1000 Meter. Ja, und so waren die Bildschirmarbeitsplätze angeschlossen, Übertragungsgeschwindigkeit 250 Kilobit, aber das tut nichts zur Sache. Auf jeden Fall die Programmverarbeitung der Anwendung war lokal in dem Bildschirm. Das war ein kompletter Rechner. So. Und deswegen habe ich den hier schon mal erwähnt. Ich komme sowieso in Zeitnot, wie ich sehe, weil ich, wenn ich mal loslege, nicht so schnell aufhöre. Langweile ich hier. Dann gehe ich nämlich schneller durch. So, ein weiterer Meilenstein in Ottos Werdegang war die Nachfolge-CPU. Jetzt muss ich auch kurz aus der eigenen Vergangenheit plaudern. 1977 habe ich bei CTM angefangen. Mein Vorstellungsgespräch hat in einem vornehmen Lokal am Seerhein in der Schweiz, in der Drachenburg, in Gottlieben stattgefunden. Ich war eingeladen von Otto und Ilse Müller mit meiner Frau, die konnte nicht, die hatte Elternabend. Also war ich alleine mit denen dort gut essen. Und Otto Müller sprach mich ganz schnell auf seine neue CPU an. 77 erwähne ich deswegen. 79 wird ein erster Entwurf, das geht ja noch, von 7 sind 2 Jahre. Aber das erste Produkt mit der CTM80 CPU kommt erst 83 raus. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier erwähne. Warum dauert das hier so lange? Auf der Messe, Hannover Messe 83, wird ein System vorgestellt, was nicht nach 80 klingt. 9080 hieß es bei uns mal als Arbeitstitel. Es wurde da 9032 genannt. Ist ein bisschen verwirrend, weil es später auch eine 9032 gab. Die hat aber nichts mit Ottos CTM80 CPU mehr zu tun. Das ist die 90er Generation. Dieser Name, es gab die 900, dann gab es den 9000, komme ich eigentlich noch drauf, unter CTM. Und deswegen heißt die hier 9032, Arbeitstitel war mal 9080. Nicht zu verwechseln mit der Polyline, 9032 Polyline. So, das war der erste 32-Bit-Rechner in Deutschland für kommerzielle Anwendungen und hat auch wieder für Furore gesorgt bei der Hannover Messe. Ich lasse auch mal dazu ein Prospekt rumlaufen. Wer Lust hat, kann ja mal kurz reingucken. Gut, das sieht nicht anders aus als für den 900, weil man da ins Innenleben nicht rein, aber es ist ein bisschen was zur Architektur und Bild ist da drauf. Machen wir mal schnell weiter. Jetzt kommt, ist die 9032 relativ erfolgreich, obwohl sie 6 Jahre gebraucht hat, ja, muss man leider sagen. Aber den großen Erfolg können die Müllers gar nicht mehr richtig feiern, denn 84 im Juli steigen die Müllers aus CTM aus. Warum und wieso, das erwähne ich später noch. Aber das ist natürlich für Ottos Werdegang auch ein wichtiger Meilenstein. Dann läuft ab Juli 84 läuft die CTM weiter ohne ihn. Und dann wird die nächste Generation kreiert, die 90er Generation. Die 70er hat jetzt langsam ausgedient. Die BAP 70 allerdings gibt es noch länger. Otto reaktiviert sein Ingenieurbüro hat im Kopf schon länger gehabt, was er am besten kann, einen Prozessor zu entwickeln, also CPUs und mehr Leistung in einen Chip zu entwickeln und entwickelt einen RISC-Chip. Den ersten deutschen RISC-Chip entwickelt er, braucht er auch ein bisschen dazu, 86 fängt er damit an und 87 ist allerdings, er hat schon vorher angestellt, noch zu CTM-Zeiten hat er die angestellt, auch in Diskussion mit uns, mit seinen Mitarbeitern. Und 87 ist das erste Design, damals hieß er noch MM1, des ersten deutschen 32-Bit-RISC-Prozessors. Siemens erwirbt eine Lizenzoption, also die Ilse hat da mächtig wieder gewirbelt, um dort einen Fertiger zu finden. Und Siemens ist ins Bett gegangen, das wäre falsch, der falsche Ausdruck, aber mit dem Vorstand, Franz hieß der damals, hat sie konferiert und rausgeholt hat sie eine Lizenzoption. Die hat Siemens aber nie eingesetzt. So, stattdessen gründet Otto dann 1990 eine neue Firma Hyperstone stellt auch Mitarbeiter ein, die dann diesen MM1 zur Serienreife bringen, mit allen Entwicklungswerkzeugen, C-Compiler und was dazu gehört, entwickeln die kleine Mannschaft selber und der kommt raus als Hyperstone E1. Und diesen Hyperstone E1, ich lasse mal, aber nicht zu lange, nicht die Befehle auswendig lernen, ist zwar kein Geheimnis, ich lasse mal die Beschreibung rumgehen zu dem Hyperstone E1, die hat die mal Otto persönlich gemacht damals. Diesen findet man heute in fast jedem USB-Speicherstick, nämlich als Flash-Controller. Ja, die Firma ist inzwischen zweimal verkauft worden, also CTM hat sie 2003 an die britische Investorgruppe CML verkauft und heute ist sie bei einer Schweizer Firma. So, die Müllers sind 83, wie gesagt, ausgestiegen. So, Otto Müller erhält für seinen Beitrag zur deutschen Computerindustrie eine Ehrendoktorwürde. Ist vielleicht nicht viel, aber es hat ihn stolz gemacht, dass es überhaupt jemand anerkannt hat. Und das ist die einzige Ehrendoktorwürde des Fachbereichs Informatik an der TU in München. Hier, also in Tübingen, sorry. So, was hat Otto Müller eigentlich geleistet? In meinen Augen ist er nach Konrad Zuse der erfolgreichste Computerpionier in Deutschland. Ja, nicht nur, weil ich bei CTM gearbeitet habe. Ich glaube, warum? Er hat 8 verschiedene Rechner, maßgeblich mit oder selbst gestaltet. Ich zähle sie nochmal auf. TR4, mitgestaltet. Da hat er den geringsten Beitrag geleistet, weil der schon in der Architektur stand. TR10 ist sein Baby gewesen. Nixdorf 820, maßgeblich mitgearbeitet. Nixdorf 900, die wurde hinterher sogar ein bisschen gebaut. 88, 90 hieß sie. Aber kein großer Erfolg. Da war Otto aber schon längst weg. Und die hatte nur Ähnlichkeiten damit. Dann die TR1000, CTM70, CTM80 und den E1. Alles von ihm. Ja? Und in Anerkennung seiner Leistung kriegt er auf dem Gebiet der Computerentwicklung in Deutschland kriegt er da die Ehrendoktorwürde. So. Warum habe ich ihn überhaupt in meinem Vortrag, den Otto Müller? Weil ich meine, er könnte bekannter sein, sagte ich eingangs. War Otto Müller, das steht glaube ich auf seiner Todesanzeige, ein Genie? Also er war zumindest ein genialer Computerarchitekt, das kann man wohl sagen. Und ich meine, es findet sich nach Konrad Zuse keiner, der besser an die zweite Stelle gehört. Aber seine Bekanntheit, es gibt diesen Bonmot, in Konstanz gab es einen, ich mach mal umgekehrt. Ich wurde da mal von einem Bekannten gefragt, nachdem ich ihn länger aus den Augen verloren hatte, aus dem Kreis Konstanz. Ja, wo arbeitest du denn jetzt? Ich sag, bei Otto Müller. Was, beim Fleischermeister? Was machst du denn da? Ja, der Fleischermeister Otto Müller, der hatte anerkannt gute Wurst und Fleischwaren, der war in Konstanz und Umgebung bekannter als der Computerbauer Otto Müller. Ja? Das war leider so und heute kennen ihn noch weniger als damals. Obwohl er natürlich inzwischen viel mehr geleistet hat. Ja, so viel zu Otto Müller. Jetzt habe ich schon etwas überzogen, aber ich habe einiges auch schon vorweggenommen. CTM, jetzt kann ich mich aber schneller fassen. CTM, das hatten wir schon. Die erste Präsentation, ja, da wollte ich jetzt auf dieses Design nochmal eingehen. Sind zwei Bilder auf einem, egal. Vom Hartmut Esslinger. Jetzt versuche ich nochmal zurückzukommen, geht sogar. Es war ein typischer Vertreter der mittleren Datentechnik. Ja? Kennzeichen mittleren Datentechnik, Magnetkonto. Ja? Es gab kein externes Speichermedium am Anfang der mittleren Datentechnik, nur die Magnetkontokarte mit dem Magnetstreifen, 512 Byte. So. Und das galt auch noch für die Nixdorf 820, es galt aber auch hier für die CTM70. Fädelspeicher war gang und gäbe. Alle Programme waren im Fädelspeicher drin und das galt auch für die CTM70. Der REM hatte die natürlich auch. Kernspeicher, die erste hatte einen Kernspeicher, ziemlich teuer. Ich habe im Internet gefunden, da komme ich gleich drauf. Ja, ein Jahr später konnte, also das war ein einziges Gerät, da gab es noch keine Magnetbandkassette, ein Jahr später zeigte CTM dann schon wesentlich mehr, nämlich ein CTM70 mit 4 Magnetbandkassetten, die liefen, alle Peripherie lief simultan, das konnte kein Konkurrent. Ja, das kam natürlich, wurde auch gut vermarktet auf der Messe, auf jeden Fall war das wieder Pressemitteilung wert. Ja, und CTM als noch junges Unternehmen brauchte unbedingt Pressestimmen. Ja, auf die gehe ich jetzt nicht weiter ein, aber das ist aus CC-Seller 673. Das war die erste Preisliste, die man finden konnte zu CTM. Ja. Und da findet man zum Beispiel ein 4 Kilobyte Modul 8000 D-Mark. Hm? 8 Kilobyte 14.000 D-Mark. Also bei so einem kleinen Einstiegssystem kann man locker auf 50.000, 60.000 D-Mark und nach oben hin war die Skala eh offen. Ja, ja. Das habe ich. Wie bitte? Oben steht Anwendungssoftware 5,50. Pro Befehl oder wurde da Anwendungssoftware in Zeilen abgerechnet? Das ist richtig. Guter Hinweis, wollte ich eigentlich auch erwähnen. Anwendungssoftware, es gab nichts dafür, zu dem noch nicht, auch in 73 noch nicht. Das heißt, wenn einer die Anlage kauft und normalerweise mit mittlerer Datentechnik haben schlüsselfertige Anlagen gekauft, also hier musste die Anwendersoftware geschrieben werden. Es konnte nur CTM oder ein paar Leute konnten das damals schon. Und dann haben die abgerechnet, 5 D-Mark 50 pro Befehl. Ja, das ist richtig. Ja. Ja. Und die, das waren, also eine Anwendungssoftware hatte locker 10.000 Befehle. Ja. Ja, kann man ausrechnen, was das gekostet hat. Ja. 5 D-Mark 50, ja, danke für den Hinweis. Ja, gut, wir müssen etwas schneller durch. So sieht die Anlage jetzt aus, die dort 73 gezeigt wurde. Wir haben unten der Josef, wo ist er? Josef zeigt so eine Anlage unten. Na, die nächste Generation, das ist noch eine Lampenanlage, das ist die erste Generation. Er hat schon eine mit dem Schirm hier oben drauf. Ja, und hier sind 2 Magnetbandkassettenlaufwerke, Lochkartenleser, wurde glaube ich nie verkauft, wurde nie implementiert, aber gezeigt wurde es, ja. Spielte da keine Rolle in dem Markt. Jo, also, jetzt gehen wir weiter. CTM mangelte es immer an Geld, das habe ich schon vorher erwähnt, das Ingenieurbüro Müller kriegte keine Entwicklungsaufträge, keine Kredite. Das war damals nicht üblich, Venture Capital gab es nicht. Ja, sie hatten jetzt ein System, was sie produzieren konnten, was sie verkaufen konnten, aber sie hatten keinen Vertrieb. Ja? Sie konnten produzieren und so. Und Vertrieb aufbauen kostet Geld. Und da haben sie einen Geldgeber gesucht und der Einzige, den sie gefunden haben, war Carl Diehl. Das war am Ende 1974. Und die, Carl Diehl hat gesagt, Carl Diehl war ein Vollblutunternehmer. Ist auch in der Militärtechnik heute zu finden, Diehl. Am Bodensee wird die Iris T gebaut, für den, den das was sagt, von Diehl. Der alte Carl Diehl sagt nicht unter 51%. Und ich erwähne das deswegen, weil das der Anfang vom Ende war, der CTM, aus meiner Sicht. Denn damit hatte Diehl das Sagen und das hat immer mehr zugenommen. Ich habe das am eigenen Leibe erfahren. Esel schreibt ja über mich, dass ich ein Meuterer bin, dass ich Otto den Dolchstoß versetzt habe, was nicht so stimmt. Ja? Den Dolchstoß hat Diehl den Müllers versetzt. Ja? Ja, also die steigen mit 51% ein. Die Müllers wehren sich, aber der wäre nicht für 50 und nicht für 49% eingestiegen. So. Ja gut, jetzt kommen die verschiedenen Modelle, auf die gehe ich nicht weiter ein. Die 708 Zoll Floppy, ja, die erwähne ich noch eben, die 800, das ist also mit Magnetplatte, denn dein System unten hat ja eine Magnetplatte, ist also eine 800. Die ist dann hinterher auf 900 aufgerüstet worden durch DNÜ-Karte, aber das ist eigentlich eine 800. So, die 900 habe ich jetzt schon erwähnt. Wie gesagt, das Besondere ist das Local Area Network, das CTM-spezifische und die intelligenten Bildschirmarbeitsplätze. Überall läuft das CTM-Betriebssystem. ITOS wird das jetzt genannt ab 76, Intelligent Thermal Operating System. Später hieß die Nachfolgefirma von CTM ITOS. Ja, gut, so sieht es aus. Was hier nicht deutlich wird, ist, dass die eben bis zu 1000 Meter weg sein können, also in anderen Abteilungen stehen können und dazwischen eben der Klingeldraht liegt, in Anführungsstrichen. Ja, also und das geht wirklich auf Otto Müller zurück, auf ihn allein. Die Verbindung ist im Daisy-Chain, also es wird ein Kabel zum ersten Bab geführt, von dort weiter zum nächsten und so weiter, ja, und maximal 1000 Meter. Und bis zu 15 Arbeitsplätze konnten an dem zentralen Arbeitsplatz. Einer war der Zentrale zugeordnet und die anderen waren dann die Terminals. Man könnte sagen, Diskless Workstations waren es. Den Begriff gab es damals noch nicht, Workstation. Aber es waren welche. Die hatten keinen Grafikschirm, ja, der war zeichenorientiert, aber es war ein vollwertiger Rechner. So, Herbst 78 kommt, warum erwähne ich das? Das CTM hat bis dahin nur Datensysteme ausgeliefert und aber früh sich entschieden, auch reine dedizierte Textverarbeitungssysteme zu machen. Und das erste ist das TS-100, wird 78 auf der Orgatech vor und eins zeige ich da unten auf meinem Platz. Das sieht so aus. Das sieht aus wie so ein BAP, aber hat zwei integrierte Mini-Floppies da drin. Und dann gibt es eine ganze Serie von Textsystemen bis zum TS-400, was der 900 entspricht. So. Ja, und ich sagte schon, 77, vielleicht sogar schon früher, hat sich Otto mit dem Gedanken ans Nachfolgesystem rumgetragen. Und 79 hat er seinen ersten Entwurf dokumentiert. Bis dahin war alles nur in seinem Kopf. Ja? Ich habe also ein handschriftliches Dokument, wo die Befehlsbeschreibung oder ja, das Programmierhandbuch handgeschrieben, schon 18 Seiten, von ihm dokumentiert wird, Ende 79. Aber es braucht noch ein paar Jahre, bis das zum Produkt wird. So, und ja, jetzt kommt ein wichtiger Schritt. Ende 80 wird auf Drängen von Diehl Otto aus der Geschäftsführung gedrängt. Ja. Es gab da ein paar interne Vorfälle und angeblich waren wir in der Entwicklung auch verantwortlich, was ich bezweifle. Auf jeden Fall, er bleibt Berater der Entwicklung mit Weisungsbefugnis. Das war eine schwierige Zeit. Ja. Otto tauchte so 2-3 Mal die Woche auf in der Firma, hatte neue Ideen, hat er die ausgespuckt und die ganze Mannschaft konnte wieder Kehrtwendung machen. Das ist bezeichnend für die Zeit von Ende 80 bis zur Hannover Messe 83. War nicht sehr erfolgreich. Zwischendurch wurde noch der Datenbankcomputer, ich erwähne den hier, weil den manche vielleicht schon mal davon gehört haben. Das war eigentlich eine 900. Die CPU war auch wie eine 900. Der Speicher war aufgebohrt auf 192 Kilobyte, vor 128, davor 64. Aber es waren im ITOS drin Datenbankfunktionen. Da will ich nicht näher drauf eingehen, auf Software gehe ich ja hier überhaupt nicht ein. Ja, und erst auf der Messe 83. Ja, inzwischen hatte Otto auch schon, ne, doch die Weisungsbefugnis hatte er da noch immer, glaube ich, aber hat sein Haus gebaut, seine Villa in Litzelstetten bei Konstanz. Da war er hauptsächlich anzutreffen, ein Jahr lang. In der Firma war er so gut wie gar nicht mehr. Immer nur, wenn er Änderungen einkippen musste, hat er mit den Compiler-Leuten gesprochen, müsst das und das ändern. Ich habe wieder was beschleunigen können, habe einen Takt gewonnen, ja, so ungefähr bei einem Befehl. Ja, sein System, wenn man so will, da hatte er aber kein Herzblut mehr. Ja, war dann die 9032. Doch, ich muss eins erwähnen, die 9032 hat nicht nur eine andere CPU gehabt. Das war ein 32-Bit-Bus-System. Ja, und alle Controller, I.O.-Controller, waren 32-Bit breit. Und das waren eigenständige Rechner mit der gleichen Architektur wie der CTM-70. Anderer Befehlssatz, aber sie waren 32-Bit-Rechner. 8 4-Bit-Bausteine, 181 waren drauf verwendet, auf jedem I.O.-Controller. Das war also ein mächtiges System, ja, von der Leistung her. Nur begrenzt durch diesen 32-Bit-Bus, der aber auch ganz schön schnell war. Also da konnte man dann wirklich, ob nun 48, aber an der 900 15 Arbeitsplätze zu betreiben oder 16, das war schon eine Herausforderung. Aber hier konnte man locker 20, 30, Volker kann es bestätigen, er hat einen Kunden betreut, der 25 Bildschirmarbeitsplätze hatte. Also die 9032 war schon recht leistungsfähig. Leider kamen sie ein paar Jahre zu spät, meiner Ansicht nach. Ach so, das ist hier noch die Architektur, von der ich jetzt gerade sprach. Also diese I.O.-Controller hier waren alle 32-Bit und mikroprogrammiert, egal ob für DNU oder für Disk oder für Massenspeicher oder für ja, Drucker DFU oder und Bildschirm, waren alle 32-Bit breit. Speicherausbau steht da vom 0,5 Megabyte bis 4 Megabyte und bis zu 48 Bildschirmarbeitsplätze. Gut, ja gut, so sah das dann im Prospekt aus. Ja, also jetzt ist der Otto wieder natürlich demotiviert. Der war es schon vorher. Also die 9032 war ein Erfolg, muss man eindeutig sagen. Ich habe Zahlen, da wurde die 1000. CPU, also das 1000. System 9032 verkauft. Ich meine, das waren 85. Das war schon recht erfolgreich. Aber diesen Erfolg konnten die Müllers nicht so richtig mitfeiern. Denn sie sind im Juli 84 haben sie ihre 49% endgültig an Diehl verkauft. Und Diehl hat die gleich weitergereicht an SEL, weil Diehl wollte nur Kohle machen. Ne? Hat er. Hat auch richtig Kohle gemacht. Und dann waren wir plötzlich, kurz darauf hat SEL dann noch die restlichen 51 übernommen. Wir waren plötzlich 100% Tochter von SEL. So, und SEL hatte die Idee, Datentechnik und Bürokommunikation zusammenzuführen. Ja? Ja, das war so die Idee. Papierloses Büro geisterte da noch rum und so. Also die Textverarbeitung, an der waren sie auch stark interessiert. Keine Frage an den Kommunikationsleistungen. Ihre Vermittlungstechnik, System 10 hieß das, glaube ich, wollten sie damit irgendwie zusammenbringen. Und SEL gehört ja zur ITT. Wir durften jetzt plötzlich die ITT-Produkte, nämlich den ITT Extra, durften oder mussten diesen verkaufen. Das ist aber ein ganz anderer Markt. Ja, unser Markt der mittleren Datentechnik war schlüsselfertige Systeme zum Endkunden. Von A wie Apotheke bis Z wie Zahnarzt haben wir bedient. Schlüsselfertig. System hingestellt, eine Beschreibung, kurze Einweisung, dann konnte der Zahnarzt damit arbeiten. Rechtsanwalt oder was auch immer. Aber ein ITT Extra hat man nicht so verkauft. Das war nackte Hardware, ja. Und Betriebssystem von Microsoft oder sonst woher. Und die Anwendung, kannst du sehen, wo die herholt. Also ein ganz anderer Markt. Unsere Verkäufer waren dafür nicht geeignet. Außerdem mussten wir ein Unix-System übernehmen. APX hieß das, von einer amerikanischen ITT-Tochter. Also es ging drunter und drüber. Und eine Synergie zwischen CTM und SEL hat es nicht gegeben. Ja, das war also dann wirklich so langsam das Ende, obwohl es mit CTM in den Produkten noch gut weiterging. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Da kann dann an seinem Stand der Rainer drauf eingehen, weil er unten in 9016 stehen hat, die ganze 90er Produktfamilie. Ja, Motorola 68.000 basierend war dann die Nachfolge nach der CTN 70 Produktfamilie. Ja, begann 86. Ja. Davon hat natürlich SEL auch ein Stück weit profitiert, aber mit den Produkten selber eine Synergie hat sich leider nicht ergeben. Nach ab 90 und 9016 wurde dann Ottos CPU in der 9032 abgelöst, nicht nur die CPU, auch die BABs abgelöst durch die 90er-Familie und der Prozessor war 1860-020, später 030 und man nannte sie dann Polyline. Ja, und es gab ein CTM-Multinet. Die DNU mit bis zu 48 Bildschirmarbeitsplätzen wurde aufgebohrt. Man konnte ein ganzes Netzwerk bilden, auch über DFU hinweg. Ja. Also ich kenne Kunden, die haben in den USA ihr Büro verbunden mit dem CTM-Multinet über Standleitungen, ziemlich teuer. Und bis zu 128 Server konnte man einsetzen. An jedem Server bis zu 48 Bildschirmarbeitsplätze oder 64 sogar. Ja. Also das war schon ein mächtiges System, nach oben hin. Ziemlich weit ausbaubar. Ja, aber jetzt kommt's. SEL wusste nichts damit anzufangen. CTM hat auch den Fehler gemacht, die Geschäftsführung immer mehr Leute eingestellt. Das war eigentlich schon zu einer Zeit, wo erkennbar war, was da kommt. Der PC war am Markt schon sehr verbreitet. Die Unix-Boxen aus USA erstmal, später aus Asien kamen, machten den mittleren Datentechnik heftig Konkurrenz. Und CTM hatte nicht wirklich etwas dem gegenzusetzen und stellte aber mächtig Mitarbeiter ein, weil man so erfolgreich war. Nur die Kosten kommen dann später, ja. Und der Höhepunkt, der größte Umsatz von CTM, da kommen wir gar nicht mehr zu, war in 85, 86 und danach ging es zurück, sodass SEL dann ja, entschieden hat, wir steigen ganz aus. Und für einen symbolischen D-Mark verkauften sie CTM an die Commodore-Manager, die bei Commodore ausgeschieden waren, an Harald Speyer und Walter Bartholomä. Ich weiß nicht, ob jemand die Namen kennt. Harald Speyer ist danach leider verstorben an einer Infektionskrankheit. Und also es war kein gutes Schicksal, was dann rauskam. Sie nannten, und das war mein Ausstieg dann bald, zur Systems 89 war ich noch dabei, als CTM sich in ITOS umbenannte, der Name des Betriebssystems. und ich steige im Ende März 90 aus. Dezember 93 wird ITOS an Peacock verkauft und Peacock stellt den ganzen Betrieb 97 ein. 95 wird der letzte Server verkauft, der letzte ITOS-Server, und dann ist endgültig Schluss mit CTM ITOS. Ende 97. So, ich wollte noch viel mehr sagen. Ich wollte aber auch noch Raum geben für ein paar Fragen. Nur ein paar Taktzahlen. Wie viele Mitarbeiter? Höchststand 750, die Hälfte davon in Konstanz, die anderen waren auf Vertriebsstellen verteilt. Maximaler Jahresumsatz nach Wert installierter Anlagen, da gibt es Zahlen bis 180 Millionen, je nachdem wie man rechnet, 150 habe ich hier geschrieben. Anzahl installierter Systeme, Ilse schreibt von 30.000, da hat sie die BAPS natürlich mit drin, sonst, also zentralen 30.000 waren es nicht. Wir haben in einem Jahr, kann ich mich erinnern, mal 10.000 BAPS verkauft. Also wenn man die BAPS mit einzieht, kommen wir weit über 30.000, eher bei 40.000, 50.000 Systeme. So. Hier sind exakte Zahlen von Diebold wiedergegeben. Interessant ist diese Summe. 88 war der Wert installierter CTM, nicht ausgeliefert. Es wurden ja welche auch schon wieder ausgemustert. 827 Millionen, was mich zu dieser Aussage rechtfertigt. Im Maximum waren also der Wert der installierten Anlagen der CTM-Systeme bei 1 Million D-Mark. 1 Milliarde D-Mark. So, hier sind so ein paar Zahlen. CTM, das sind die installierten. Ja, Installationsbasis 5.500, BAP 70 waren noch in 88, Ende 88 installiert. CTM 90, 16. So, und hier stehen so Auslieferungszahlen, das sind Werkszahlen von CTM für 89. Also da ging es schon ziemlich runter. Andere Zahlen habe ich leider nicht gefunden. Selbst da wurden noch 14 BAP 70 ausgeliefert. In 89. So. 8 Otto-Systeme und interessant, es wurden viel mehr Polyline oder deutlich mehr Polyline ausgeliefert als die kleinere 9016 zu dem Zeitpunkt, weil die PK war auch schon relativ günstig dann und bevor jemand sich entschieden hat, die oder die, haben sie sich dann vielleicht für die entschieden. 9016 Zahlen waren anfangs höher, sind dann aber wohl zurückgegangen. Ja, das dazu, und ich will noch eine Folie zeigen. Die habe ich mal selbst gemacht mit einem CTM-Tool, Multigraph, vor wie vielen Jahren? Vor 38 Jahren. Und die habe ich noch in meinen Unterlagen gefunden. Bürocomputer, das ist nach CC-Seller 86, Bürocomputer, Auftragseingang 85. Wert 40.000 bis 100.000. Das ist so ein Bereich. Textsysteme sind zum Beispiel nicht drin von CTM, die lagen da drunter. Nixdorf, erste Stelle. IBM zweite Stelle mit dem System 3 hauptsächlich. CTM? Zufällig. Also die Zahlen sind von denen übernommen. Ne? Die habe ich nicht selbst ausgewählt. Vor Digital, die waren noch nicht mit Kienzle, oder hatten noch nicht Kienzle übernommen. Olivetti, Kienzle und so weiter. Triumph Adler hier. Ericsson, Mai. Ja? Motorola. So, eigentlich wollte ich noch hierzu was sagen, Otto Müllers Arbeitsweise, aber ein Satz dazu schon noch. Er hat viel im Kopf gemacht, habe ich gesagt. Ja? Also das, ich bin hier unten schon. Und der Schaltplan der CPU, die rumgegangen ist, war 5 Jahre geheim. Den gab es nicht. Nicht dokumentiert, nichts. Otto Müller hatte Angst, ja, aus seiner Erfahrung raus, dass ihn jemand abkupfert. Ja. Und es gab ihn nur handschriftlich auf 3 Seiten. Und zwar vom Otto beschrieben. Das aber auch erst später rausgegeben. Otto hat dieses Papier nur seinem engsten Mitarbeiter Lena gezeigt. Wir alle anderen kannten das nicht. Erst 5 Jahre später. Das ist die komplette Logik der CPU auf 3 solchen Seiten in seiner eigenen Notation. Das heißt so viel wie TR' gleich, Komma hat er für NAND benutzt. Er hat immer einen Baustein gedacht. Er wusste genau, welchen Baustein setze ich ein. Und das ist ein NAND-Baustein. Ne? TR nicht, nennt RST nicht. Ja, das ist natürlich ein Und hier, das sieht man sofort, aber Komma heißt bei ihm nennt. Ja, so. Und da sind natürlich auch Multiplexer drin. Und so alle, das ist die Logik in Bausteinen. Auf 3 Seiten die ganze CPU. Ja. So. Und lange Zeit hat er das nur im Kopf gehabt und irgendwann hat er sich mal hingesetzt und dann einen Dump gemacht. Ne? So, warum? Er wurde mal von einem Journalisten gefragt, den die Mitarbeiter wohl erzählt hatten, dass Otto, haben sich beklagt, dass er nichts Schriftliches rausgibt, ne? Alles nur im Kopf hat. Wurde Otto vom Journalisten gefragt, warum geben Sie nicht schriftlich raus? Im Kopf radiert sich's leichter, war die Antwort vom Otto. Das ist mein Schlusswort. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, aber es sind noch 5 Minuten für Fragen. Hat jemand eine Frage? Alle Fragen? Ja, bitte. Was ist damit?
Zu dem Hyperstone, zu der CPU,
ja,
finde ich im ganzen Internet eigentlich keinen Befehlssatz oder so, sondern keine Beschreibung. Ist die auch geheim gehalten worden?
Die ist wahrscheinlich, das ist so DNA der Firma. Dieses Dokument, das gibt es natürlich, aber das gibt es nicht im Internet. Nein, das ist richtig. Nein, das ist Absicht. Das ist Absicht. Man muss sehen, die Hyperstone ist eine ganz kleine Firma. Also in der Entwicklung sitzen 8 Leute, unter anderem ein Sohn von Otto Müller, der Frank. Da herrscht noch der Geist von Otto Müller in der Firma und der heißt, ja, unser Know-how ist das hier, sage ich jetzt mal ganz grob, und deswegen sagen, das geben wir nicht raus. Ja? Wenn man jetzt nachweisen kann, dass man für den Hyperstone eine erfolgreiche Software schreiben kann und will und eine Vermarktungsstrategie hat, dann kommt man da sicherlich ran, ja, aber so frei, ne. Das ist CTM-Philosophie, die sich bei Hyperstone fortsetzt. Ja? Ja.
Wenn ich diese Beschreibung da sehe, wie hat ein Servicetechniker einen Fehler finden können, wenn das Ding geheim ist und wenn es keine Schaltpläne gibt?
Ja, die Antwort ist die. Ist ihm vielleicht aufgefallen, Servicetechniker hat hier nicht reingeguckt. Hier nicht reingeguckt. Der hat gezogen und gesteckt, genau. Aber in der CPU war eigentlich nie was. Nie. Also Änderungen auf der CPU, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, hat es über 10 Jahre keine gegeben. Die einzige, was hinzugekommen ist, ist so eine Massebrücke, weil nämlich die Speicher schneller wurden und das Ganze, da gab es so eine Störung auf der Masse, also wurden hier Speicherstege eingebaut. Aber an der Logik, kein Draht findet man hier drauf, nichts. Und das über 12 Jahre lang wurde die gebaut. Ja, das ist Otto Müllers Leistung. Also Hut ab, würde ich sagen. Ne?
Und noch eine zweite Frage, diese 32-Bit-CPU, welche Technologie war da dahinter? Auch DDL-Bausteine oder schon komplexere Bausteine?
Also, ich habe eine unten. Statt dieser 4 Alus 181 sind dort 8 AMD 2901 drauf, Bit-Slice-Prozessoren, die sind da drauf. Und wenn man da auf die CPU guckt, gleiches Format, gleiche Technologie, auch sonst TTL, Low-Schottky, aber TTL, und natürlich ein 32-Bit-Bus hier hinten, aber das sieht man den Pins nicht an oder den Pads nicht an. Es ist weniger Logik drauf. Warum? Weil die 80 ist mikroprogrammiert. Man sieht jede Menge Proms hier, Mikroprogramm. Die ganze Logik steht in dem Mikroprogramm. Ja? Ja, noch eine Frage? Dann sind wir fast in der Zeit. Ja.
Keine Frage, nur eine kleine Anmerkung. Also wenn jemand nach Konstanz kommt, er wird da nichts finden zu Otto Müller.
Also ja, da gibt's keinen Fleischermeister.
Ja, außer den Fleischermeister, genau. aber in Radolfzell gibt es einen kleinen Verein, Computerama, die haben eine kleine Sammlung von Otto Müllers Sachen, noch CTM-Dinger. Es gibt auch, glaube ich, noch einen ehemaligen Mitarbeiter, der da Mitglied ist. Also
ja,
also da gibt es also noch was.
Aller Bescheidenheit, es gibt mich auch in Radolfzell.
Ah, ja. Okay,
ich komme aus Radolfzell. Es gibt aber, das sollte ich hier erwähnen, den Günther Bauer. Der ist ehemaliger Techniker von CTM. Den gibt es noch, ist leider schwer krank. Aber der hat den ganzen Nachlass von CTM geerbt, von ITOS damals, von Peacock. Alles übernommen. Im Gegenzug musste er Wartungsverpflichtung übernehmen. Und wir haben den letzten Wartungseinsatz, habe ich mit ihm geführt vor 2 Jahren. Beim CTM-Kunden. Also Günther Bauer, das sollte ich noch dazu sagen, der ganze CTM-Nachlass steht kurz davor, verschrottet zu werden. Also wenn jemand noch Interesse hat, ich stehe mit Heinz Nixdorf Forum in Paderborn in Verbindung, weil die an der 90er CPU, an der 80er CPU interessiert sind. Er ist dabei, alles dem Elektronikverwerter zu übergeben, weil er, das kostet ihn jeden Monat, die Scheune, die er da gemietet hat, wo das Zeug steht. Das ist auch daraus. Ja. kostet ihn jeden Monat Geld und seine Familie drängt ihn endlich, diesen Kostenfaktor abzubauen. Ja. Ja. Also über mich kann man Kontakt zu Günter Bauer aufnehmen, wenn man an Hardware oder Dokumentation interessiert ist von CDM. Aber es sollte bald sein, in den nächsten Wochen oder Monaten. Ja?
Adler-Mitarbeiter hatte sämtliche Unterlagen von Triumph Adler. Ich habe zum Beispiel die gesamten technischen Unterlagen für die TA-1000 eingescannt und könnte das da auch
machen. Aber CDM nicht.
CDM haben wir nichts gesehen. Nee.
Okay, okay.
Aber die
TA-1000
zum Beispiel ist komplett da.
Ja, okay. Ja, gut. Dann sind wir fast just in time. Also wer noch mehr Interesse hat jetzt an den Innereien, an der Architektur, soll bitte zu mir an Stand kommen. Ich habe alles da, ich hätte auch noch ein paar Folien. Okay, vielen Dank.